Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hatte also heute nicht so einen weiten Weg. Ich sage herzlich willkommen, Friederike Sittler.
Vielen Dank und auf den kurzen Weg habe ich mich gern gemacht.
Das ist doch schön. Stimmt, wie viele Treppen sind es? Ich meine, unser Funkhaus hat schon ein paar Stockwerke.
So 2 bis 3, aber das ist immer so kompliziert, weil 3 Gebäudeteile zusammenhängen und die so komisch miteinander verschachtelt sind. Aber ich habe den Weg gefunden, keine Sorge.
Das stimmt. Mir fällt das vielleicht so als kleiner Insider für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie zuhören. Wir haben hier durch die verschiedenen Gebäudeteile tatsächlich manchmal die Situation, dass man im gleichen Stockwerk bleibt, aber plötzlich vom 3. ins 4. geht, ohne eine Stufe hochgegangen zu sein. Mhm. Also ich verlaufe mich ja manchmal immer noch.
Gut, dass Sie... Wir sind da.
Genau, wir sind da und wir können hier heute starten und ich möchte gern starten mit der Frau, die in aller Munde ist momentan. Ich muss fast sagen, manchmal ist es mir schon fast ein bisschen zu viel, weil die USA sind zwar wichtig, aber irgendwie gibt es natürlich auch noch andere Themen und muss dann auch auf Inhalte schauen. Aber trotzdem kommen wir an ihr nicht vorbei. Kamala Harris, sie ist die Vizepräsidentin und die wahrscheinliche Demokratenkandidatin in den USA fürs Präsidentschaftsamt. Und sie und Donald Trump sind schon total im Wahlkampfmodus. Donald Trump hat heute eine Kundgebung in North Carolina. Kamala Harris hat in Wisconsin einen ersten Wahlkampfauftritt schon gehabt. Und ich fand das ganz spannend. Sie hat die USA als Land der Freiheit gelabelt, des Mitgefühls und der Rechtsstaatlichkeit und hat das gestellt gegen ein Land des Chaos, der Angst und des Hasses, was sie Trump zuschreibt, wenn er Präsident werden würde, wie das Land dann eben aussähe. Und ich war von beiden eher so gemäßigtere, so ein bisschen ruhigere Töne gewöhnt. Und sie war da eben, Kamala Harris, ist mir da wirklich sehr angriffslustig vorgekommen. Also so ein neuer Schnack im Wahlkampf. Wie finden Sie das, Friederike Sittler?
Die Frage ist ja, ob wir das jetzt nur auch so mitbekommen. Weil die Frage ist ja immer, wie wird die Geschichte erzählt? Und wenn wir mal über die lange Distanz gucken, damals als sie Vizepräsidentin dann wurde, auserwählt von Biden, da kam sie vom Joggen und da gab es ein ganz wunderbares Video von ihr, wie sie so strahlte und sie sehr natürlich war. Dann war das die große Geschichte, sie ist nun die Vizepräsidentin, die erste schwarze Frau. Und dann wurde sie nur runtergeschrieben und dann wurden auch andere Bilder von ihr gezeigt und ich beschäftige mich, weil ich im Ehrenamt Vorsitzende vom Journalistinnenbund bin, sehr stark momentan mit Bildern, das ist unser Projekt Bildermächtig und wir gucken darauf, wie werden eigentlich Frauen dargestellt und lange Zeit war sie so im Schatten von Biden. Dann in dem Wechsel war sie so ein bisschen Daddys Mädchen, da nahmen Biden sie immer in den Arm, die Fotos wurden ausgewählt und momentan sehen wir, zumindest in Deutschland, diese sehr aktive, nach vorne guckende Kamala Harris. Und die gab es bestimmt vorher auch schon. Und es gab bestimmt auch schon sehr laute Wahlkampfreden von ihr. Nur wir haben es nicht so mitbekommen. Und die Frage wird sein, was sehen wir? Auch, dass Biden jetzt zurücktreten musste, war teilweise auch über die Bilder gesteuert, weil dieses aus dem Flugzeug aussteigen, wo tappelt er wohin? Das hätten wir von deutschen Politikern auch machen können. Helmut Kohl damals mit seiner ganzen Gewichtigkeit, Malu Dreyer mit ihrer Behinderung. Je nachdem, welches Bild ich zeige, zeige ich ein anderes Bild und hinterlasse etwas beim Publikum. Und das ist das Problem und das ist die Verantwortung, die wir in den Medien haben. Und das beschäftigt mich so sehr, deswegen, sorry, noch ein Gedanke dazu. Ja. Meine große Sorge sind jetzt die Fälschungen, die jetzt schon auftauchen in dem Wahlkampf. Also Kamala Harris wird anders dargestellt und es werden ihr auch schon mittels der KI andere Worte in den Mund gelegt. Die Fälschungen werden immer perfekter. Und ich erinnere daran, 2016 Hillary Clinton gegen Trump. Es wurde kurz vorher ihre E-Mail-Konten gehackt und damit kam dann Trump in eine Vorlage und der Verdacht war ja, dass das Russland war. Was passiert in diesem Wahlkampf? Wer hat Interessen daran, dass Trump gewinnt? Wer hat Interessen daran, dass Harris gewinnt, wenn sie denn die Kandidatin wird? So, da ist wahnsinnig viel Potenzial drin gerade.
Und wenn ich das so raushöre bei Ihnen, eben ja tatsächlich auch die Wichtigkeit, nicht nur die Bilder sprechen zu lassen, sondern wirklich auch auf Inhalte zu gucken. Ne?
Absolut, wobei natürlich dieser Wahlkampf in den USA wird über Emotionen gesteuert werden, er wird über die Ausstrahlung gesteuert werden, deswegen ja auch so viel Geld in den Kampagnen. Uns ist das ja alles sehr fremd, aber natürlich haben wir so eine Amerikanisierung, Emotionalisierung von Wahlkämpfen auch schon, nur nicht in dem Maße wie in den USA. Aber da wird Harris, die wird nicht so oft gefragt werden, was sie nun wirklich macht, sondern es wird genau über diese Punkte gehen und ja, wer macht den ersten Fehler, wie wird er zelebriert und wie viel Fake News gibt es, wie viel falsche Bilder, wie viel falsche O-Töne.
Und was sagen die Umfragen? Das ist ja auch immer noch.
Und die kommen natürlich, die Ergebnisse dann davon, was vorher passiert ist. Und die Umfrage macht dann wiederum auch ein Narrativ. Und wir müssen in den deutschen Medien auch aufpassen, welche Bilder wählen wir aus. Reproduzieren wir zum Beispiel noch sehr oft das heroische Bild von Trump. Ich finde, es muss nicht sein. Man kann auch darauf verzichten.
Friederike Sittler leitet die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir machen uns auf in eine gute Stunde oder eine ziemlich genaue Stunde Sendung, weil die Nachrichten müssen ja pünktlich sein, und in eine gute halbe Stunde Podcast. Und wir sortieren wie immer das, was heute wichtig ist. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Bundesinnenministerium hat das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Es gab Durchsuchungen in 53 Gebäuden in 8 Bundesländern. Im Zentrum steht die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg. So ein ziemlich eindrucksvolles Gebäude, wenn Sie mal nach Fotos schauen, oder viele haben es vielleicht auch direkt im Kopf. Die wurde geschlossen und beschlagnahmt. Und noch ein paar Sätze, bevor wir einsteigen in das Thema zur Einordnung des Islamischen Zentrums Hamburg. Das wurde 1953 von iranischen Auswanderern gegründet und gilt als eine der wichtigsten schiitischen Organisationen in Europa. Und dieser Verein gibt sich nach außen hin relativ gemäßigt, behauptet auch immer, ja, wir sind gemäßigt, aber schon seit 1993 stand dieser Verein unter Beobachtung des Hamburger Verfassungsschutzes und wurde als islamistisch eingestuft. Und ich möchte über dieses Thema sprechen mit meinem Gast, mit Friederike Sittler. Sie leitet die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger zugeschaltet, die da genau für uns draufschaut heute. Frau Hamberger, es gab im Herbst ja auch schon mal eine Durchsuchung der Blauen Moschee. Ich habe es gesagt, jetzt heute war noch mal eine Durchsuchung, die auch wirklich bundesweit stattgefunden hat. Warum genau hat das Innenministerium das Islamische Zentrum Hamburg denn jetzt verboten?
Also die Begründung des Innenministeriums ist, dass es sich bei dem Islamischen Zentrum eine extremistische Organisation handelt, die islamistisches, verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Das Islamische Zentrum Hamburg gilt auch so ein bisschen als der verlängerte Arm des iranischen Regimes. Im Verfassungsschutzbericht von 2023 heißt es dazu schon, das sei neben der Botschaft die wichtigste Vertretung der Islamischen Republik Iran in Deutschland und ein bedeutendes Propagandazentrum des Irans in Europa. Also dieser Propaganda-Aspekt ist auch nochmal ein sehr wichtiger, dass man eben sagt, das Regime versucht über dieses Islamische Zentrum bestimmte ideologische Dinge in Deutschland zu verbreiten, unter den Anhängern zu verbreiten und damit eben auch zum Beispiel die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterwandern. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, ist, dass man eben dem Islamischen Zentrum Hamburg auch vorwirft, Terrorunterstützung, nämlich ganz konkret die Unterstützung der Hisbollah, also der libanesischen, das ist eine libanesische Partei und Miliz, die eben eines ihrer Hauptziele hat, nämlich die Vernichtung Israels. Und dass diese Hisbollah ist in Deutschland verboten, gilt als Terrororganisation, und das Islamische Zentrum soll eben die Hisbollah unterstützt haben. Dass das jetzt kommt, das ist so eine Frage, warum ganz konkret dieser Zeitpunkt. Aber man hat offenbar diese Durchsuchungen, die man 2023 durchgeführt hat, nochmal dazu genutzt, ganz genau hinzuschauen, ganz genau reinzuschauen in dieses Islamische Zentrum Hamburg, und hat gesagt, jetzt sind sozusagen alle Anhaltspunkte gegeben, um es auch rechtssicher zu verbieten.
Vielen Dank für die Einordnung, Friederike Sittler. Macht dieses Verbot Deutschland aus Ihrer Sicht sicherer? Weil es gibt ja immer auch die Gefahr, wenn man etwas verbietet, dass das dann im Untergrund weiterläuft zum Beispiel.
Also nur weil man da eine solche Hypothese aufstellt, würde ich nicht das lassen, was richtig ist. Und wenn religiöser Extremismus vorhanden ist und wenn es Bestrebungen gibt, gegen unsere Grundordnung zu kämpfen, dann muss es verboten werden. Und wenn die Belege so intensiv sind, ich meine, es gibt dann noch den Rechtsweg, die können dagegen Einspruch erheben. Aber ich bin ja selber, habe ich ja schon oft gesagt, ein religiöser Mensch und bin sehr für die Religionsfreiheit und gleichzeitig aber absolut gegen religiösen Extremismus, Fundamentalismus, und der dann wiederum ja die Grundrechte zum Beispiel von Frauen, von homosexuellen Menschen bestreitet, der demokratische Verfahren bestreitet, das geht so nicht. Und wir haben diese fürchterlichen Bilder ja auch aus Hamburg gesehen, wo diese meistens Kerle, aber auch Frauen dann da auf der Straße waren und dann irgendwie die Einführung des Kalifats, der Scharia fordern. Also bitteschön, da muss der Staat dann auch gegen einschreiten und muss sagen, hier nicht, das passt nicht zu unserem Miteinanderleben und muss es verbieten. Ich würde das übrigens auch bei einer katholischen Kirche, wenn sich dort Fundamentalisten versammeln würden, die gegen den Staat operieren würden, würde ich auch sagen, ja, schließt sie und verbietet sie. Also das geht nicht. Religion bitte ausüben, religiöse Freiheit, Fundamentalismus verbieten und Islamismus bitte nicht verharmlosen. Islamismus ist eine große Gefahr.
Das ist auch heute nochmal betont worden, gerade von der Innenministerin, dass man das eben auch unterscheiden muss. Also dass man sagen muss, das eine ist eben gefährlicher Extremismus, Islamismus. Das darf aber nicht wahrgenommen werden, als man will eine Religionsgemeinschaft einschränken, also gerade auch den schiitischen Glauben einschränken, also die Glaubensrichtung des Islam, sondern dass es hier wirklich um Extremismus, um eine Unterwanderung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Was man vielleicht nochmal herausstellen muss, ist, dass diese Demonstrationen, die wir damals in Hamburg gesehen haben, nichts mit dem islamischen Zentrum erstmal zu tun haben, sondern von Muslim Interaktiv organisiert worden sind. Das ist eine andere Gruppierung, die aber mit dem islamischen Zentrum gemein hat, dass beides dann doch sehr antisemitisch, anti-israelisch ausgerichtet ist. Und dass das natürlich jetzt dieses Verbot schon auch ein Zeichen ist, gerade in Richtung solcher extremistischer Organisationen. Der Staat hat euch im Blick, der Staat schaut hin und wir sind auch bereit, eben euch zu verbieten, euch das Geld wegzunehmen, was ja sehr wichtig ist und möglicherweise eben auch die Kommunikationskanäle, was gerade bei Muslim Interaktiv ein großer, für die gerade sehr wichtig ist, um ihre Propaganda unter junge Leute zu bringen.
Danke auch nochmal für die Klarstellung der beiden Gruppierungen, aber ich würde auch nochmal gerne sagen, dass ja auch die liberalen Muslime bedroht sind durch diese Islamisten. Also die liberalen Muslime, die unter Polizeischutz stehen, weil sie sich in der Öffentlichkeit geäußert haben, weil sie eine liberale Moschee besuchen, dass die ihre Religion auch nicht frei ausüben können, wenn sie denn bedroht werden. Es geht immer darum, dass Freiheitsrechte bedroht werden durch eine Radikalisierung, durch Fundamentalismus, religiösen Extremismus. Und es ist mir egal, welche Religion da missbraucht wird, da müssen wir gegen vorgehen.
Und Frau Hamberger, ich habe noch eine Frage, auch noch mal konkret zu dem Verbot. Es gibt jetzt einige Reaktionen, die sagen, das hat viel zu lang gedauert. Also zum Beispiel der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Trom, hat das heute noch mal betont, weil er eben auch noch mal deutlich gemacht hat, es ist seit super langer Zeit bekannt, dass das Islamische Zentrum Hamburg der verlängerte Arm des islamistischen Regimes in Deutschland ist, also des Iran. Hatten Sie ja auch gerade schon erwähnt, dass das auch so im Verfassungsschutzbericht sogar drin steht. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das fast in jeder Bundestagsdebatte, in der es um das Thema Islamismus geht, auch vorkommt und zwar von nahezu allen Parteien, dass gefordert wird, wir müssen dieses islamische Zentrum in Hamburg schließen, diesen Verein, zu dem die Blaue Moschee gehört, verbieten. Der Bundestag hat 2022 auch das Bundesinnenministerium aufgefordert, das zu tun. Das ist ja wirklich schon eine Zeit lang her und das hat sich natürlich auch nochmal verstärkt nach dem 7. Oktober, dem Angriff auf Israel durch die Hamas. Und dass es hier zu lange gedauert hat, lässt sich eigentlich nur damit begründen, dass so Verbote eigentlich immer sehr, sehr genau ausgearbeitet werden, dass das in den Behörden grundsätzlich eigentlich nie sehr schnell geht, sondern man immer schaut, wie können wir das auf jeden Fall rechtssicher hinkriegen, sodass eben nicht im nächsten Schritt dieses Verbot wieder aufgehoben wird, dann bringt es nämlich überhaupt nichts. Und hier kommt noch hinzu, dass es sich ja eben auch um eine Moschee handelt, die jetzt übrigens unter Bundesverwaltung gestellt wird und man schaut, was man mit dieser blauen Moschee macht. Also dass hier ja auch noch das Recht auf Religionsausübung betroffen ist und da muss man wirklich ganz genau hinschauen, wie man das ganz konkreten macht, dass dann eben das Ganze rechtssicher ist.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank an unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Vielen Dank an meinen Gast hier im Studio, Friederike Sittler. Die Ampelkoalition will was an den Steuerklassen ändern. Und zwar möchte die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen und in eine gemeinsame Steuerklasse 4 überführen. Das und ein paar weitere Dinge hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht. Und ich muss sagen, bei mir und bei vielen anderen führt das, glaube ich, erstmal zu einer Zahlenverwirrung oder zu diesem Steuerklasse, klingt bürokratisch. Deswegen muss ich, glaube ich, kurz erklären, was es damit auf sich hat, damit wir wissen, wovon wir sprechen, bevor wir darüber sprechen. Und es ist nämlich so, dass die Steuerklassen unterm Strich eigentlich nicht beeinflussen, wie viele Steuern jemand zahlt, aber sie ermöglichen es Paaren, bis zur finalen Steuererklärung mehr Geld zur Verfügung zu haben. Mit so einem cleveren Wechsel sozusagen zwischen den Steuerklassen. Das ist sozusagen sowas wie ein zinsloser Kredit vom Finanzamt. Und bisher ist es so, dass Paare mit unterschiedlich hohen Einkommen dafür die Kombination Steuerklasse 3 und 5 nutzen. Der Gutverdiener profitiert in Steuerklasse 3 von höheren Freibeträgen. Der Partner mit dem geringeren Lohn hat in Steuerklasse 5 höhere Abzüge, hat also weniger Netto dann am Ende in der Tasche. Und das Ziel ist aber, dass beide zusammen dadurch monatlich das bestmögliche Netto zur Verfügung haben. Aber sie müssen momentan eben damit rechnen, wenn sie das so machen, am Jahresende Steuern nachzahlen zu müssen. Und außerdem, und das ist ein großer Kritikpunkt, kann dieses Modell Menschen, die nicht so gut verdienen, kann es denen den Eindruck vermitteln, naja, meine Arbeit lohnt sich ja gar nicht, weil ich habe eh ein niedriges Einkommen und jetzt ist es durch diese Steuerklasse noch mal niedriger. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich glaube, wichtig,
Steuerbegriffe für
Steuerfachangestellte, das Probeseminar 1. Und genau das will die Ampel eben jetzt ändern, damit unter anderem nicht mehr der Eindruck entstehen kann, ich habe da jetzt so wenig in der Tasche übers Jahr. Und ich möchte das besprechen mit Friederike Sittler. Sie ist die Abteilungsleiterin Hintergrund Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben es, glaube ich, schon festgestellt. Es war jetzt erstmal sehr technisch, aber glaube wichtig, um zu verstehen, worum es geht. Finden Sie, wenn Sie sich das zu Gemüte führen, sinnvoll, dass das geändert wird?
Es gibt ja schon lange diese Kritik daran, dass genau dadurch der Effekt entsteht, dass die Personen, die Steuerklasse 5 und überwiegend sind es Frauen, sich dann denken, ach, dann kann ich noch weniger arbeiten, lohnt sich sowieso nicht alles so richtig oder ich verzichte ganz. Und das macht sich wiederum ja irgendwann bei der Rente bemerkbar. Das ist die große Kritik daran. Deswegen, man fragt sich dann, wieso eigentlich Steuerklasse 4? Wie ist das mit diesen ganzen Steuerklassen so? Das ist, wir stehen da, glaube ich, viele von uns dann, wir sind immer rätselnd davor, aber es klingt für mich erstmal plausibel. Und ich finde, man muss auch dazu sagen, dass heute ja auch die Freibeträge angehoben worden sind, bis zu denen Menschen überhaupt keine Steuern zahlen. Und was auch nochmal wichtig ist, wegen der großen Inflation, die wir haben, dass da die jeweiligen Stufen angehoben worden sind, sodass wenn jetzt eine Person 100 Euro mehr Bruttolohn bekommt, konnte es passieren, dass sie dadurch in eine höhere Steuerprogression kommt, also höheren Steuersatz zahlen musste und am Ende weniger Netto draus dann hatte. Deswegen ist da auch nochmal eine Änderung im Plan. Das halte ich für absolut sinnvoll.
Jetzt ist aber wichtig zu sagen, dass diese Steuerklassensache nichts mit dem sogenannten Ehegattensplitting zu tun hat. Und das ist die große Kritik, die heute auch relativ laut geworden ist, zu sagen, eigentlich müsste man, um so eine Besteuerung gerechter zu machen und um den Anreiz zu schaffen, dass eben vielleicht weniger Frauen in Teilzeit gehen, weil um das Gefühl zu haben, dass sich Arbeit lohnt, ans Ehegattensplitting ran. Da auch noch mal kurz Stifte raus. Ich erzähle noch mal kurz, was das Ehegattensplitting ist, weil finde ich es auch nicht so leicht, da immer sofort zu wissen, worum es geht. Da geht es darum, dass Partner eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Beide Einkommen werden zusammengerechnet und bei der Berechnung der Steuerlast nimmt das Finanzamt dann an, dass beide gleich viel zum Familieneinkommen eintragen. Und das bringt dann eben Vorteile, wenn die Partner unterschiedlich viel verdienen, denn das kleinere Einkommen dämpft die Steuerlast des großen Einkommens.
Genau, weil da der Steuersatz wieder niedriger ist. Logischerweise muss ich weniger auf das Ganze zahlen. Ja.
Richtig. Und genau da setzt halt die Kritik an. Die sagt, ja, Steuerklasse 3 und 5, schön, unterm Strich macht das eigentlich wirklich nichts aus. Aber das Ehegattensplitting muss weg, weil genau das eben den Anreiz vermindert, zu sagen, ich arbeite mehr, weil lohnt sich ja nicht, dann müssen wir ja mehr Steuern zahlen.
Stimmt. Und deswegen ist das die große Kritik aus den feministischen Kreisen. Ich gebe zu, dass ich einen Weg zurückgelegt habe, weil ich habe in einer eingetragenen Partnerschaft begonnen, später dann Ehe.
Und die ja steuerlich nicht gleichgestellt
war,
ne?
Waren am Anfang, weil das war Bundestagsentscheidung, dass es überhaupt die eingetragene Partnerschaft geben durfte. Und die Steuergesetzgebung kam dann erst später, als im Bundesrat die Mehrheiten entsprechend waren. Und erst dann gab es das Ehegattensplitting. Und für mich war das so ein Symbol von endlich gleichberechtigt. Jawohl, jetzt dürfen wir hier auch das Ehegattensplitting machen. Und dann tauchte ich tiefer in die feministischen Diskussionen ein und musste feststellen, Ehegattensplitting ist tatsächlich eben meistens die Benachteiligung der Frauen, weil es lohnt sich, der Mann hat das höhere Einkommen, geht weiter arbeiten, macht noch Überstunden, kriegt noch den nächsten Karriereschritt, die Frau verdient ganz wenig, kümmert sich um die Kinder. Ja, und dann ist es zwar, solange die Ehe existiert, ganz von großem Vorteil für beide, wenn der Mann das dann auch abgibt, was er da alles verdient. Aber wenn es dann zur Scheidung kommt, wenn es zur Rentenberechnung kommt, dann ist in der Regel die Frau lese. Und interessant ist immer, wenn es mal umgekehrt ist, wenn die Frau zufälligerweise mehr verdient und der Mann plötzlich so schlechte, also schon bei Steuerklasse 3 und 5, so plötzlich wenig Einkünfte hat und dann auch merkt, was auf seinem Rentenbescheid steht, dann kommt plötzlich dieses, ach du Schreck, was ist das denn? Was für viele, viele Frauen über die Jahrzehnte völlig normal war und deswegen auch so viele Frauen unter Altersarmut leiden. Also überwiegend Frauen. Ich will nicht sagen, dass es nicht Männer auch gibt. So, deswegen feministische Kreise wirken da auch schon lange drauf hin und sagen, Ehegattensplitting muss aufgelöst werden. Die FDP will da nicht richtig ran. Aber da gibt es viele Vernetzungen. Da sind wir auch mit dem Journalistinnenbund, mit anderen Frauenverbänden aktiv. Da gibt es die Berliner Erklärung, da gibt es den Deutschen Frauenrat. Da ist ziemlich viel Power dahinter. Aber Herr Lindner hat sich noch nicht erweichen lassen.
Wollte gerade sagen, ich mache hier jetzt mal die Anwältin der FDP, die sagt, Leute, wir können das nicht abschaffen, weil das wäre eine Steuererhöhung und das gibt es nicht mit uns.
Ja gut, das ist, dann könnte man ja aber vielleicht an anderer Stelle dann nochmal wieder eine steuerliche Erleichterung schaffen. Also dann könnte man ja auch nochmal ein bisschen kreativ werden. Gut, verstehe schon das Argument und das ist ein FDP-Argument, dafür wird sie auch gewählt. Nur meistens ist es dann tatsächlich eben zugunsten überwiegend der Männer, die gut verdienen. Und damit kriegen wir halt auch dieses, die Frauen nicht aus der Teilzeitfalle raus, überwiegend Frauen. Wir kriegen sie nicht aus der Altersarmut raus. Die FDP kann auch da mal auch ein bisschen noch kreativ werden. Dann kriegt sie bestimmt auch noch mehr Stimmen dafür, dass sie eine kreative Lösung gefunden hat. Keine Steuererhöhung, aber Abschaffung des Ehegattensplittings.
Was ich total interessant fand, war, wir haben uns in der Redaktion nochmal auf Recherche begeben. Dafür auch danke an meine Kollegin Jenny Gensmer, die da tief in die Ehegattensplitting-Geschichte eingetaucht ist. Die hat nochmal rausgefunden, das Ehegattensplitting gibt es seit 1958 und es gab auch immer wieder Versuche, das abzuschaffen. Aber, also zum Beispiel von Sigmar Gabriel zum Beispiel, der hat dann von Peer Steinbrück, damaligem Finanzminister, so ein Eins in die Bresche gekriegt und hat dann nicht funktioniert. Jetzt, heute ist es eben Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die sagt, ja, wir müssen das abschaffen. Aber wir hatten den Eindruck, dass es wirklich immer eher an Einzelpersonen hing. Ne? Das war dann eine Person, die gesagt hat, ich schreibe mir das auf die Fahne und es ist nie durchgekommen. Was ein bisschen den Schluss zulässt, dass das auch wirklich gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch nicht so gewünscht ist, das abzuschaffen. Fraktionsübergreifend, mehr oder weniger.
Naja, weil man eben bei bestimmten Wählerschichten vielleicht auch nicht die Punkte machen kann. Und es kommt halt immer drauf an, wer sitzt an den entscheidenden Stellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Kabinett durchaus eine Mehrheit gäbe, aber derjenige, der dann doch den entscheidenden Punkt macht, der sitzt an der Stelle. Ich glaube, aber ich meine, wir haben schon so viele Sachen, ja. Also eben war ich bei den eingetragenen Lebenspartnerschaften. Innerhalb einer Woche wurde es plötzlich zur Ehe für alle. Also ich glaube immer noch an Veränderungen. Und wer weiß, wie wann das Momentum entsteht. Und dann wird auch das Ehegattensplitting abgeschafft. Und ich hoffe darauf, es gibt eine gute Lösung, sodass es nicht Steuererhöhungen gibt und es dann auch gesamtgesellschaftlich getragen wird, dass wir da dann doch mal im Verhältnis von Männern und Frauen was verändern.
Die Zeitung Die Welt hat heute im Politikteil einen Artikel, der trägt die Überschrift CDU-Chef Merz holt das Frauenproblem ein. Es geht darum, dass vier Bundestagsabgeordnete kurz nacheinander angekündigt haben, nicht mehr antreten zu wollen bei der nächsten Bundestagswahl. Und es geht unter anderem darum, Annette Wiedmann-Mautz, die ist ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration unter Angela Merkel gewesen. Es gibt eh nur knapp über ein Viertel Frauen in der CDU-CSU-Fraktion. Damit ist sie die frauenärmste Fraktion nach der AfD im Bundestag. Und die Frauen, das ist wichtig dazu zu sagen, begründen jetzt ihr nicht mehr antreten erstmal mit persönlichen Gründen. Also sie sagen, das ist keine Revolte, wir fühlen uns jetzt nicht schlecht behandelt oder so. Und trotzdem hat aber, und das finde ich spannend, dieser Rückzug dazu geführt, dass das Präsidium der CDU ein bisschen aufgeschreckt ist, das auf die Tagesordnung gesetzt hat und sagt, oh, wir müssen jetzt irgendwie nochmal an unseren Förderprogrammen rütteln. Wir wollen die Zahl weiblicher CDU-Abgeordneter erhöhen. Und Frauen sollen jetzt zum Beispiel vor Ort unterstützt werden, damit sie leichter Direktkandidatin werden können. Friederike Sittler,
ja,
gute Idee?
Ja, sicher. Ich hätte anstelle der Welt die Überschrift gewählt, Merz holt das Männerproblem ein. Die Frauen sind nicht das Problem, sondern tatsächlich die immer noch sehr patriarchalen Strukturen in manchen Ortsverbänden, in der insgesamt Politik, auch wie Diskussionen geführt werden, wann sie geführt werden, an welcher Bar sie ausklingen. Und die CDU war ja immer wieder auch für Überraschungen gut. Also oftmals kam feministischer Fortschritt über die CDU, das muss man ja auch mal sagen, die erste Kanzlerin. Und es gab mal ein Taz-Titelbild, da waren Frau Merkel, Frau von der Leyen und Frau Kamm-Karrenbauer beim Bundespräsidenten und wechselten in die jeweiligen Ämter. Und die Taz schrieb, so hatten wir uns den Feminismus nicht vorgestellt. Aber tatsächlich kommt die Veränderung oftmals auch aus den konservativen Parteien heraus. Und das ist gut. Und deswegen muss die CDU, finde ich, jetzt wieder umsteuern und muss auch gucken, weil es ist immer so im Feminismus, man erreicht was und dann kommt ganz schnell, ja, jetzt seid doch mal wieder zufrieden, jetzt habt ihr doch genug erreicht und dann wird über was anderes diskutiert und dann, ja, die CDU sollte da eine Konstanz reinbringen und das tun. Und Herr Merz wurde ja schon öfter mal auch feministisch kritisiert, weil er da nicht so ganz wach war und sagt immer, aber meine Töchter haben mich nicht kritisiert. Also das war jetzt der kleine Spott am Rande, aber die CDU muss was tun. Sie hat schon tolle Frauen hervorgebracht, die in führender Position war und das sollten sie jetzt auch wieder reaktivieren.
Friederike Sittler mit klarem Statement hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie auch Lust auf klare Statements haben und auch mal gerne sehen wollen, wie das dann eigentlich aussieht bei uns im Studio, dann können Sie morgen wieder zuschauen. Wir öffnen nämlich morgen wieder unser Studio. Sie können sich in den Kamera-Livestream reinschalten und mitchatten. Zu Gast wird der Politikprofessor Michael Koss sein und Sie finden mehr Infos unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da ist auch der Anmelde-Link zu finden, beziehungsweise der Link dann zum Livestream. Friederike Sittler ist mein Gast. Sie ist die Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Frau Sittler, ich freue mich, dass Sie einen Überraschungsgast mitbringen. Da werden wir hier gleich in die Leitung reinhorchen. Die steht schon, die Telefonleitung. Vorher möchte ich aber gern wissen, um es ein bisschen einschätzen zu können, waren Sie schon mal bei Ihrem Gast zu Hause?
Ja. Vor 20 Jahren zum ersten Mal, allerdings erst im Oktober. Vorher war der Gast quasi per Radiostimme bei mir zu Hause zu Gast. Ich habe diesen Gast im Radio gehört. Und die Geschichte dahinter ist, warum ich diesen Gast heute eingeladen habe, dass ich dieses Interview beinahe verhindert hätte vor 20 Jahren im Juli, weil die Kollegin, also ich war für eine Gesprächssendung zuständig und die Kollegin sagte, Mensch, mit dieser Person möchte ich mal sprechen, ist so toll und so. Und ich sage, boah, eine Stunde Gespräch mit dieser Person, was hat die denn zu sagen, das ist doch nur eine Charity Lady, die legt eine, stellt eine Kiste von A nach B. Und die Kollegin sagte, Katrin Heise, die auch für uns hier arbeitet, ach, lass mich mal machen. Ich habe gelernt, es ist super gut, hin und wieder, auch wenn man felsenfest davon überzeugt ist, es richtig einzuschätzen, das Gegenüber machen zu lassen. Weil dieses Interview vor 20 Jahren hat mein Leben komplett verändert und auch das von vielen Menschen. So, jetzt
war okay, das eine Rampe? Das war eine Rampe, es rattert jetzt gerade sehr. Ich mache jetzt lieber mal keinen Guess, weil das, also ich habe ein paar Ideen, aber ich glaube, wir fragen die Person lieber selber. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, hier das Telefon ist offen. Wer sind Sie, dass Sie im Radio sprechen und von Friederike Sittler besucht werden?
Mein Name ist Sabine Wirth, ich bin die Vorsitzende der Berliner Tafel.
Ah, herzlich willkommen in der Sendung. Ich glaube, wir haben uns letztens auch tatsächlich mal bei einer Abendveranstaltung getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir kennen uns zumindest von einem Gespräch am Abend. Ja, schön, dass Sie da sind. Was beschäftigt Sie denn gerade bei der Berliner Tafel?
Was uns richtig doll beschäftigt, ist die Tatsache, dass wir zu viel, wenige Ehrenamtliche haben. Wir sind in den Sommermonaten, die Ehrenamtlichen, die aktiv sind bei uns, die wollen auch mal in Urlaub fahren. Das heißt, viele von denen fallen aus. Dann brauchen wir sowieso, weil wir immer mehr zu tun haben, Fahrerinnen und Fahrer. Und das kommt dann alles zusammen. Und es gibt Tage, da müssen wir leider Touren ausfallen lassen, obwohl uns das sehr schmerzt. Und insofern suchen wir Menschen, die einen Sprinter fahren können. Menschen, die nicht nur glauben, einen Sprinter fahren zu können, sondern die es wissen, dass es wirklich so ist.
Sonst ist die Versicherung irgendwann sauer bei der Berliner Tafel.
Ich habe jetzt Kopfkino.
Jetzt müssen wir aber wahrscheinlich mal erklären, was da vor 20 Jahren war, oder?
Ja, bitte.
Also Sabine Wirth hat dann also gegen meinen Willen im Radio gesprochen und sie hat damals erzählt, die Berliner Tafel existiert ja schon länger, aber wir beliefern ausschließlich soziale Einrichtungen. Und anders als die Tafeln, die danach kamen, die haben immer schon Ausgabestellen gehabt, wo Einzelpersonen hinkommen konnten. Das haben wir in Berlin nicht. Und sie habe mal überlegt, die Kirchen anzusprechen. Und ich habe damals die Kirchenredaktion des RBB geleitet und habe gedacht, na, die Kirchen kenne ich ja. Ja, und dann habe ich die Frau Wirth angerufen und habe gesagt, vielleicht wollen wir uns zusammentun. Und daraus ist Leib und Seele entstanden, Leib mit AI geschrieben wie der Brotleib, eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Und Sabine, du weißt es besser, diese Aktion ist heute wie groß, 20 Jahre später?
Wir haben inzwischen 49 Ausgabestellen. Übrigens habe ich nicht gesagt, die Tafeln, die nach uns kamen, haben alle Ausgabestellen, sondern die Tafeln in kleineren Städten haben alle Ausgabestellen. Und Berlin ist einfach so ein Flächenland. Wir bräuchten bestimmt 100 Ausgabestellen, habe ich damals gesagt. Jetzt ist es so, dass wir mit den 49 noch nicht ganz zufrieden sind. Wir suchen immer noch die einen oder anderen. Aber das ist schon mal eine richtig große Größenordnung. Und wir machen es nach wie vor nur in Kirchengemeinden, weil die haben die räumlichen Voraussetzungen. Und wir haben es früher immer mal mit sozialen Einrichtungen versucht. Da kamen viele Klagen über die eine oder andere Situation. Deshalb sind wir jetzt mit den Kirchen extrem zufrieden. Und was eben auch dazu kommt, Friederike Sittler hat es gerade schon erwähnt, Leib mit AI geschrieben. Wir wollen den Leib Brot miteinander teilen. Aber die Seele soll dabei auch vorkommen. Denn die Menschen, die zu uns in die Ausgabestellen kommen, sind alle armutsbetroffen. Und ganz viele von denen haben inzwischen ihre sozialen Kontakte verloren. Weil wer kein Geld hat, kann auch nicht mal spontan irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder jemand einladen oder so. Das heißt, da sind oftmals ganz große emotionale und soziale Probleme mit, die da einhergehen. Und da erwarten wir von den Pfarrerinnen und Pfarrern, sie dürfen auf keinen Fall missionieren, aber sie sollen auf jeden Fall die Menschen auch mal fragen, wie geht es ihnen denn? Hat es mit dem Vorstellungsgespräch geklappt? Ist denn was in Aussicht, ein Ausbildungsplatz für ihren Sohn und solche Geschichten? Das sind einfach Dinge, wo sich die Menschen dann einfach auch aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, mal wieder gesehen zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Würde, die dabei ist.
Und ganz viele von den Bedürftigen, also unseren Kundinnen und Kunden, helfen auch selber in den Ausgabestellen mit. Und es sind durchgängig 1600 Ehrenamtliche, die in diesen Ausgabestellen arbeiten. Und wir erreichen an die 80.000 Menschen, die sich Lebensmittel holen im Laufe eines Monats. Das ist ein Wahnsinn. Und vor 20 Jahren, ich muss ja mal selber drüber lachen, wir haben das echt hemdsärmlich angefangen. Wir hatten keine Ahnung. Wir hatten 2 Seiten Konzeptpapier und sind an den Start gegangen. Wir haben viele Fehler gemacht. Wir haben immer wieder uns neu sortieren müssen und irgendwie es gemacht. Und es gibt Ehrenamtliche, die das seit 20 Jahren machen. Vor denen habe ich einen wahnsinnigen Respekt. Ja, und Sabine Wert und ich, also ich habe das nochmal nachgeguckt. Ich habe sie dann im August das erste Mal kennengelernt und habe in meinem Tagebuch nachgeschrieben, wenn das klappt, können wir Geschichte schreiben. Und ich schrieb dahinter, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir können viel für Menschen erreichen. So, 3 Monate später haben Sabine und ich dann auch das Sie aufgegeben und dann habe ich sie auch zu Hause besucht.
Und könnte es sein, dass Sabine Wert auch der Grund ist, warum Sie sich dann irgendwann über das Ehegattensplitting gefreut haben?
So ist das, genau. Und auch über die Ehe für alle, weil auch die sind wir noch eingegangen. So ist das.
Richtig. Wir machen es, wenn es dann richtig gründlich.
Ja.
Klingt nach einem guten Team. Da sage ich vielen Dank, Friederike Sittler, die Abteilungsleiterin Hintergrund Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Mitbringen Ihres Überraschungsgastes. Und ich mache jetzt mal hier den Spickzettel auf. Den bekomme ich immer, damit ich dann wirklich die Person auch adäquat abmoderieren kann, weil wir ja wirklich vorher immer nichts wissen und man manchmal dann Namen durcheinander wirft, wenn man sie nur einmal kurz hört am Telefon. Ich sage vielen Dank an Überraschungsgast Sabine Wert, Gründerin der ersten Tafel in Deutschland. Wir haben es gehört. Und Gründerin zusammen mit Friederike Sittler von Leib und Seele, eine Aktion der Berliner Tafel der Kirchen und des RBB. Und sie ist, muss ich jetzt doch der Transparenz halber auch noch mal kurz aussprechen, Friederike Sittlers Ehefrau.
So ist das.
Das ist auch gut so.
Das stimmt.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Wert.
Danke, dass ich da sein durfte.
Heute gibt es im Brandenburger Landtag eine gemeinsame Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses zur Alkoholfahrt des CDU-Spitzenkandidaten Jan Redmann. Mitten im Wahlkampf ist das passiert. Jan Redmann war auf einem E-Scooter in Potsdam unterwegs und er wurde von der Polizei kontrolliert. Und dann kam raus, ein Atemalkoholwert von 1,3 Promille. Und er hat dann bei einer Wahlkampfveranstaltung den Fehler auch eingestanden.
Ich stehe zu diesem Fehler. Ich werde ihn auch gegenüber allen, die mich darauf ansprechen, immer eingestehen. Aber ich ziehe auch die notwendigen Lehren daraus. Für mich ist völlig klar, dass man sich sowas nicht zweimal erlauben darf. Das können Sie sich vorstellen, dass mir das selber auch am meisten zu schaffen macht, dass mir so ein Fehler passiert ist.
Also er zeigt da Reue, würde ich schon fast sagen, Einsicht, geht transparent damit um, Friederike Sittler. Trotzdem steht da ja die Frage dahinter, kann man sich als Politiker sowas auch nur einmal erlauben?
Also ich weiß schon, dass das natürlich immer so diskutiert wird. Also Politikerinnen und Politiker oder andere Menschen in öffentlichen Ämtern müssen irgendwie vorbildlicher sein als andere. Und dann denke ich immer, alle Menschen sind gleich, steht im Grundgesetz. Und es gibt natürlich eine Strafe dafür. Er ist erwischt worden. Ich weiß nicht, wie viel er zahlen muss, Punkte Flensburg, so weiter. Und diese Strafen sehen wir ja vor, damit Menschen es nicht nochmal machen. Das ist eigentlich so, für alle gilt das. Und ich tue mich immer schwer damit. Es war damals, wir erinnern uns, Margot Käßmann, die alkoholisiert im Auto über eine Ampel gefahren war.
Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende.
Und die hätte das ja eigentlich auch, ne? Also ich meine, es gibt dafür eine Strafe und da muss man den Führerschein abgeben und so. Aber sie wusste, sie hält die öffentliche Diskussion nicht durch. Und sind wir denn alle fehlerlos? Das bezweifle ich eben. Und da jetzt kommt mal die Theologin in mir wieder durch, die dann zitiert Jesus in der Bibel, der sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also wenn es eine Person gibt, die noch nie irgendwie mit Alkohol was Blödes gemacht hat oder irgendwas anderes Blödes, noch nie Steuern hinterzogen hat, noch nie eine illegale Putzfrau beschäftigt hat, noch nie. So, es gibt tausend Möglichkeiten, wo wir überall Fehler machen können und wo wir hinterher uns auch wirklich, also manchmal hat man Glück und macht wirklich Unsinn, und aber es geht alles gut aus, und manchmal macht man Unsinn und es ist wirklich auch einen Schaden dabei. Also mir wäre ganz lieb, wenn es gerade nicht so ein bisschen sommerlich leicht wäre in der Themengestaltung und man da auch wieder drüber hinweggehen könnte. Ich würde gerne lieber über die Politik von Herrn Redmann sprechen und was er für Brandenburg leisten kann nach einer langen SPD-Regentschaft in Brandenburg. Also das wäre mir lieber, aber ich weiß natürlich, die Diskussionen werden jetzt wieder so laufen und er wird jetzt immer darauf angesprochen werden. Das ist ja nochmal eine Verschärfung der Strafe dazu, aber ich würde immer noch sagen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, ich nicht.
Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass jemand, der Ministerpräsident werden will in Brandenburg, ja wirklich einfach eine Vorbildfunktion hat.
Ja,
ne?
Natürlich.
Und aber, ich meine, ja, irgendwie.
Aber ist es dann nicht vielleicht auch dieses, ich meine, er sagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich werde den kein zweites Mal machen. Daran muss man ihn jetzt natürlich messen. Aber das ist für mich auch eine Vorbildfunktion. Kann ich eigentlich auch eingestehen, wenn ich Fehler mache? Kein Mensch ist ohne Fehler. Und mir wäre ja lieb, die vielen Menschen, die gerade hier in Berlin diese blöden Elektroroller benutzen, die sie zu zweit benutzen, die über die Bürgersteige brettern, die sie irgendwo abstellen auf dem Behindertenparkplatz, so, die würden alle mal zur Rechenschaft gezogen. Und am liebsten wäre es mir, wir hätten diese Trittroller nicht. Ich kann sie nicht ausstehen, weil ich sie auch wirklich für sehr, sehr gefährlich halte. Wenn das jetzt mal die politische Konsequenz wäre, ein bisschen schärfer hinzugucken, was mit diesen Tretrollern eigentlich passiert, wäre ich ja auch schon froh. Das passiert aber wahrscheinlich wieder nicht. Und deswegen trotzdem nochmal Vorbildfunktion. Ich finde auch, dass man Schuld eingesteht, und da ist tatsächlich die Theologin in mir wieder drin, ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, weil nach Schuldeingeständnis kann Vergebung erfolgen. Das ist auch die Motivation, eigentlich Schuld einzugestehen, dass ich anschließend auf Vergebung hoffen kann durch das Gegenüber. Das ist in allen Strafgerichtsprozessen so, dass man immer darauf hofft, dass der Angeklagte auch sagt, ja, ich habe das gemacht und ich bereue es auch. Weil das ist der Weg zur Veränderung, und das wäre eigentlich mein Ideal dann wiederum auch für gesellschaftliche Diskurse.
Dann stelle ich mir trotzdem die Frage, wo da so die rote Linie ist, ne? Also ich meine, wenn jetzt jemand ermordet oder so, ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, dann ist irgendwie klar, okay, da ist vorbei, ne?
Dann wird er verhaftet, Person. Dann ist er ja auch nicht mehr, also ich meine, das wäre ja so, hier ist es ein Verkehrsdelikt und es ist, also wirklich, es ist bescheuert, zu viel Alkohol zu trinken, und es ist bescheuert, dann so einen Elektroroller zu benutzen. So, das weiß der Mann jetzt aber auch. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich hatte auch vorher keine Veranlassung, Herrn Redmann zu verteidigen, aber lassen wir doch mal die Kirche im Dorf und sagen, er hat den Fehler gemacht, und reduziert ihn jetzt bitte nicht auf diesen Tretroller, sondern bitte befragt ihn, was er vorhat für Brandenburg.
Ich möchte gerne nochmal mit Ihnen reinhören in die Reaktion von Menschen vor Ort, wie die eigentlich darauf reagieren.
Ja, ich würde sagen, ist doof gelaufen. Also er hat leichtsinnig gehandelt. Menschlich ist es auf jeden Fall.
Wir haben gerade von drüber gesprochen, mein Mann und ich. Wir finden das total menschlich. Und dass er jetzt hier erscheint und so viel, wie soll ich sagen, Rückgrat beweist, das ist für mich einfach, find's gut.
Ich finde es total interessant, dass so zeigt, so dieses menschliche Fehler sind menschlich und Politiker sind keine Übermenschen. Den Punkt hatten Sie ja auch schon. Ich bleibe aber bei meinem Punkt. Man sollte auch, wenn man weiß, man wird jetzt, was weiß ich, demnächst verbeamtet oder man möchte da so ein Spitzenamt, dann sollte man halt verdammt nochmal einfach nochmal drüber nachdenken.
Ja, natürlich. Das sollten sich jetzt auch alle Politikerinnen und Politiker wieder hinter die Ohren schreiben und alle anderen. Lasst die Finger vom Alkohol, und vor allen Dingen geht, wenn ihr getrunken habt, bitte schön nicht in den Straßenverkehr. Nehmt ein Taxi oder habt Freundinnen und Freunde, die euch nach Hause kutschieren. Oder geht zu Fuß. Ist auch noch eine Variante. So, also die, wenn wir über diese Botschaft jetzt mal wieder geredet haben, ist doch auch prima. Also Dusseligkeit, ich entschuldige nicht, was er da getan hat. Ich warne nur davor, daraus politische Konsequenzen zu ziehen. Das ist mir echt too much.
Friederike Sittler leitet die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihren Besuch und für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.